Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Freitag, der 29. Mai 2025. Willkommen zum 45. Mikrogespräch, das auch zugleich im Foreign Times Podcast ausgestrahlt wird. Und das kann nur einer hinbekommen, Dennis Ouazzane. Ich grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Wie gesagt, du bist der einzige Gast, der in beiden Podcasts auftaucht, weil die Themen, die wir beide so besprechen, so grenzüberschreitend sind.
Das ärgert mich.
Fühle mich. Also, oder themenübergreifend ist vielleicht besser formuliert. Jedenfalls ganz kurz, Dennis, wer bist du und was machst du?
Ich bin der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indonesien. Also ich leite das Büro in Jakarta. Die Konrad-Adenauer-Stiftung hat ja Büros in, ich glaube, über 100 Ländern weltweit. Und derzeit leite ich auch interimsweise noch unser Büro in Canberra, also in Australien, mit dem wir Australien, Neuseeland und die pazifischen Inselstaaten abdecken. Aber der Grund, warum du mich hier jetzt schon zum zweiten Mal eingeladen hast, ist nicht so sehr meine Arbeit hier in Indonesien und Australien, sondern ich beschäftige mich für die Konrad-Adenauer-Stiftung auch mit internationalen Wirtschaftsthemen, insbesondere im Fokus hier auf die Region Südostasien, Indopazifik, aber inzwischen auch mit einem globalen Zuschnitt und vor allem auch mit den Themen deutsche und europäische Wettbewerbsfähigkeit in der Welt da draußen. Also nicht wirklich Standort Europa, sondern wirklich wie stehen wir wettbewerbsmäßig hier in den unterschiedlichen Regionen der Welt da, insbesondere im Vergleich zu anderen Wirtschaftsmächten.
Und seit wir beide uns das letzte Mal unterhalten haben im Podcast, hat sich die Welt doch ein bisschen weiter gedreht, würde ich sagen.
Ein ganz kleines bisschen, ja.
Donald Trump ist zwar erst seit Januar an der Macht, aber so gefühlt sind da schon 10 Jahre rumgegangen. Ich habe so das Gefühl, aber das mag täuschen, dass Südostasien plötzlich weniger exotisch erscheint für die deutsche Debatte, die Pazifikregion im Allgemeinen, sondern dass man jetzt doch mehr darüber nachdenkt, dass andere Regionen als die, die man gewöhnt ist, so zu beachten und zu betrachten, also dass die dann doch für die deutschen Unternehmen wichtiger werden könnten in der Zukunft, gerade wenn wir auch davon ausgehen, dass die USA sich vielleicht doch etwas mehr aus dem globalen Handel zurückzieht. Ist das korrekt meine Wahrnehmung oder würdest du da widersprechen?
Grundsätzlich ist das ganze Thema Diversifizierung, was wir jetzt doch schon seit ein paar Jahren kennen, die Risking, die Coupling, ja, am Anfang war das ja vor allem der Begriff, hat sich doch deutlich verbreitert. Bisher war das ja vor allem mit Blick auf China. Jetzt spätestens seit dem Liberation Day am 2. April spricht man auch über eine Diversifizierung ein Stück weit weg von den USA, die ja zwischenzeitlich zum wichtigsten Handelspartner Deutschlands geworden waren, weil man quasi bei China ein Stück weit weniger wichtig wurde, aus vielerlei Gründen. Amerika war dann auf einmal Nummer 1 und jetzt mit den angedrohten Zöllen steht man eben ein Stück weit vor einem Scherbenhaufen, ne, weil die zwei wichtigsten Handelspartner, USA und China, ja, sind sehr, sehr schwierig geworden jetzt in den letzten Jahren und Monaten und man muss jetzt neue Partner finden. Und man könnte natürlich jetzt sagen, wir gucken halt bei unseren sogenannten Wertepartnern, ne, Australien, Japan, Südkorea und so weiter, Kanada. Das tut man sicherlich auch, aber da ist die wirtschaftliche Dynamik natürlich begrenzt. Und man muss natürlich jetzt schauen, wo ist die wirtschaftliche Dynamik? Wo wird denn das zukünftige Wachstum kreiert außerhalb der angesprochenen Partner? Und das ist dann vor allem Südostasien. Von daher ja, ich glaube, bei denen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ist Südostasien jetzt nach dem Liberation Day nochmal mehr in den Fokus gerückt. Aber gleichzeitig habe ich nicht den Eindruck, dass es in der Breite der politischen und gesellschaftlichen Debatte und auch in der Breite der Politik, wenn wir jetzt mal von Personal sprechen, wirklich in zentraleren Fokus gerückt ist.
Ist mit Südostasien nicht auch ein bisschen das Problem, dass das Wachstum in Südostasien natürlich auch sehr stark von Handel lebte und mit dem Liberation Day, in Anführungszeichen, muss man ja, glaube ich, immer dazu sagen, von Donald Trump, ja nun auch ausgerechnet Südostasien sehr stark unter Druck geraten könnte. Also dass im Grunde gar nicht mehr so viel zu erreichen, zu erringen da ist, weil es eher auf wirtschaftliche Kontraktionen jetzt hinauslaufen könnte.
Ja und nein. Natürlich, Südostasien ist ja wie keine andere Region von Trumps Reciprocal Tariffs getroffen worden. Also Kambodscha, glaube ich, mit 49% das weltweit am stärksten betroffene Land, Vietnam, was ja so ein bisschen der Shootingstar Südostasiens ist seit ein paar Jahren, 46%, selbst Indonesien 32%. Und gerade Vietnam ist ja das Land, was wie kein anderes Land weltweit inzwischen vom Handel abhängig ist. Und die USA sind der größte Exportmarkt. Das heißt, Vietnam wäre massiv betroffen, wenn am 9. Juli diese Zölle tatsächlich in Kraft treten würden. Es gibt Schätzungen aus Vietnam, dass Wirtschaftswachstum um 2,5 Prozentpunkte einbrechen würde, also fast eine Halbierung des Wachstums aufgrund dieser Zölle. Das heißt, ja, natürlich würden diese Zölle in einzelnen Volkswirtschaften in Südostasien die Wachstumsaussicht massiv eintrüben. Mhm. Aber gleichzeitig bietet es natürlich auch eine enorme Chance für die Europäer. Denn natürlich müssen diese Länder jetzt auch schnell und in einem enormen Umfang diversifizieren ihre Handelspartnerschaften. Und da ist natürlich die EU mit Blick auf ihren riesigen Binnenmarkt, auf die Kaufkraft, die die Europäer ja auch haben, die Alternative Nummer eins.
Wir werden jetzt quasi alle gezwungen, uns neu zu orientieren oder weiter zu orientieren, sagen wir es mal so rum. Und dadurch eröffnen sich dann quasi Möglichkeiten und Chancen.
Genau, also das glaube ich, davon kann Europa ja in vielen Dimensionen profitieren, ne? Von dem amerikanischen Rückzug von der Welt, wenn man es jetzt mal so ein bisschen plakativ so formulieren will. Und da geht es ja nicht nur um das Thema Wirtschaft, da geht es ja um USAID, BizFort, das ganze Thema Investitionen, auch mit Blick auf Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich. Wie verlässlich sind da die Amerikaner? Auch da suchen die Länder natürlich nach neuen Partnern weltweit. Und die Europäer haben da natürlich überall was zu bieten. Ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir nachher noch über die Südostasien-Reise von Emmanuel Macron. Der ist ja heute gerade in Singapur. Vorgestern und gestern war er in Indonesien, davor war er in Vietnam. Und das große Thema war natürlich das Thema Sicherheitszusammenarbeit, Lieferungen von Kampfjets, aber auch von anderen Waffensystemen. Da gibt es ein großes Interesse hier in der Region, eben auch da eine Diversifizierung hinzubekommen. Und da ist eben Europa auch ganz vorne mit dabei, mit Blick auf bevorzugte Partner.
Aber nun ist Südostasien, würde ich sagen, jetzt auch nicht unbedingt das einfachste Gebiet, ne? Also abseits aller kulturellen Unterschiede, die es ja manchmal schwierig machen. Aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass man hier einfach aufploppt als Unternehmen und sagt, so, ich will jetzt hier ein Großprojekt machen und dann läuft das. Also da braucht ja schon ganz andere Voraussetzungen.
Ja, klar. Also viele Länder hier sind sehr bürokratisch. Das Thema Korruption ist hier nach wie vor ein riesiges Problem. Das Thema Rechtssicherheit ist ein riesiges Problem und dann natürlich das Thema Protektionismus. Gar nicht so sehr Zölle. Zölle sind natürlich auch ein Problem, aber das ganze Thema nicht-tarifäre Handelshemmnisse ist vor allem hier in Indonesien, aber auch in anderen Ländern ein Riesenthema. Und das hält natürlich viele internationale Investoren auch ab, hier in den Ländern aktiv zu werden. Wir hatten jetzt ja auch gerade den ASEAN-Gipfel Anfang der Woche in Kuala Lumpur. Auch da war natürlich wieder das Thema intraregionaler Handel da, das Thema, wie verhält sich die ASEAN als Block gegenüber den USA. Es gibt ja immer die Wünsche, dass die ASEAN gemeinsam verhandelt mit den USA und nicht jedes Land einzeln, so wie es ja tatsächlich der Fall ist. Das Problem ist natürlich, dass intraregionaler Handel immer noch ein relativ kleiner Anteil am ASEAN-Handel ist, ich glaube knapp 20%, und der in den letzten Jahren ja sogar zurückgegangen ist. Also im Grunde genommen der Unique Selling Point, den die ASEAN oder Südostasien haben könnte, nämlich einen gemeinsamen riesigen Markt, über 700 Millionen Menschen, die hier leben, und ein Freihandelsabkommen, das es ja gibt innerhalb der ASEAN, das wäre ja eigentlich wirklich das Argument, hier zu investieren und hier in regionale Hubs zu eröffnen, zum Beispiel in Indonesien, was ja einen riesigen Markt auch selbst schon darbietet. Aber das Problem ist einfach, dass auch innerhalb dieses ASEAN-Blocks es enormen Protektionismus gibt und es eben diese nicht-tarifären Handelshemmnisse gibt, die den Handel erschweren. Und deswegen natürlich viele Investoren sagen, naja, so einen südostasiatischen Hub, das macht nie so viel Sinn. Ne?
Vielleicht mal so ein ganz simples Beispiel. Es gibt deutsche Porzellanhersteller oder Keramikhersteller. Was war es denn? Die brauchen eine Halal-Zertifizierung, wofür auch immer man die das dafür braucht. Und soweit ich weiß, kann sowas auch mal so 2-3 Jahre dauern hier in Indonesien. Ist also ein riesiger Akt. Und in dem Zeitraum hat man es dann natürlich schwer, hier Produkte verkaufen zu können, wenn man es offiziell macht.
Das ist ja genau dieses Thema mit den nicht-tarifären Hemmnissen. Die können natürlich auch solche Lizenzierungen sein, Halal-Zensierungen auf Produkte, wo man auf den ersten Blick vielleicht nicht sagen würde, dass das unbedingt jetzt eine Frage von Halal oder Haram ist. Aber möglicherweise irgendwo im Produktionsprozess das tatsächlich dann eine relevante Frage wäre. Aber diese ganzen Lizenzierungen, die jetzt nicht nur mit Blick auf diese religiösen Fragen notwendig sind, sondern auch mit Blick auf ganz viele andere Fragen, die laden natürlich ein zu Korruption und Willkür. Und man hatte das immer wieder in den Schlagzeilen vor einigen Monaten auch, dass da Hunderte von Containern im Hafentest saßen, weil die Genehmigungen von einem der zuständigen Ministerien, sind auch mehrere Ministerien zuständig, fehlten wochenlang. Und das ist natürlich sowas, wo Investor dann auch sagt, will ich hier jetzt eine Fabrik aufbauen in Indonesien, wenn ich nicht weiß, ob ich meine Vorprodukte hier just in time reinkriege oder ob die dann wochenlang im Hafen liegen und ich hier nicht weiterarbeiten kann.
Nestle hat zum Beispiel Probleme gerade in Thailand. Da streitet man sich mit dem Partner vor Ort um die Gewinnverteilung. Das wächst sich dann auch zum Politikum aus für die Regierung, weil die ja wiederum sagt, das ist so eine Art Signature-Investor Nestle. Die wollen wir natürlich eher integrieren als vertreiben. Also da gibt es schon viele Sachen, wo man so ein bisschen aufpassen muss. Und da ist ja dann die Frage, wenn das so auf dieser reinen Unternehmensebene so schwierig ist, gibt es da nicht andere Wege? Müsste dann nicht das auch auf einer politischen Ebene wesentlich stärker begleitet werden?
Ja, natürlich. Das ist ja das, was die Chinesen und natürlich auch die Japaner und auch zu einem gewissen Ausmaß die Koreaner machen. Diese sehr starke Verflechtung zwischen Wirtschaft und Politik. Die Chinesen machen das natürlich systemisch. Ne? Da gibt es ja keine wirkliche Trennung zwischen Politik und Wirtschaft. Sehr stark mit ihren Staatskonzernen, mit Staatsbanken, wo quasi von der Projektanbahnung, nenne ich das jetzt mal, über die Finanzierung bis zur Umsetzung alles quasi staatlich gefördert und begleitet wird. Die Japaner machen es ähnlich, auch wenn es da eher Privatunternehmen sind, die aber natürlich sehr stark staatlich flankiert werden und auch staatlich finanziert werden mit Blick auf Projekte hier zum Beispiel in Indonesien. Korea ist der größte Investor in Vietnam. Auch da gibt es natürlich sehr starke staatliche Flankierung. Und die Europäer sind, was das angeht, natürlich noch ein bisschen schwach unterwegs. Macron hat es jetzt sehr, sehr richtig gemacht aus meiner Sicht. Der war ja eigentlich zum allerersten Mal in Südostasien so richtig. Der war 2022 mal hier zum G20-Gipfel in Indonesien und dann direkt zum APEC-Gipfel in Thailand. Aber das waren nicht wirklich bilaterale Besuche. Das war also seit er im Amt ist, ich glaube seit 2017 ist er im Amt, war das der allererste Besuch überhaupt in Südostasien. Das spricht natürlich auch Bände. Aber er hat CEOs von französischen Konzernen mitgenommen. Die haben hier Deals abgeschlossen, ne, in Vietnam, Airbus mit Vietjet. Hier in Indonesien gab es ein MOU zwischen Eramet, das ist ja ein großes französisches Rohstoffunternehmen, und hier der indonesischen Seite beim Thema Nickel. Verarbeitung. Und wenn das natürlich dieses politische Backing von beiden Seiten hat, dann hat das natürlich auch eine ganz andere Qualität mit Blick auf die Umsetzung, ne? Weil dann kann man natürlich auch Probleme, die auftauchen, mit politischer Flankierung ausräumen. Das haben natürlich Unternehmen, die rein privat in Anführungszeichen unterwegs sind, das haben die natürlich nicht.
Aber da müssen wir mal so ehrlich draufschauen, schon zugeben, das ist völlig untypisch für Deutschland, wenn man das so machen würde, oder? Das gibt es in der Form doch nicht.
Ne? Ja, natürlich. Das ist ja das Problem. Die Europäer machen es halt nicht so, weil es hier auch, also hier in Europa, in Deutschland, auch wenn wir beide jetzt gerade nicht in Europa sitzen, aber weil es in Europa auch so unüblich ist. Gerade Deutschland mit einer ganz anderen ordnungspolitischen Tradition, wo wir doch sehr stark auf diese Trennung Staat und Wirtschaft pochen. Wir haben natürlich auch ein Störgefühl, wenn wir sagen, okay, die Politik muss jetzt quasi flankieren, was die Wirtschaft macht, weil wir eher sagen würden, das ist Sache der Privatwirtschaft, das müssen die alleine regeln. Und grundsätzlich habe ich viel Sympathie für diesen ordnungspolitischen Ansatz, aber das Problem ist, wenn natürlich weltweit die Konkurrenz einfach anders tickt, anders agiert und wir können einfach nicht mithalten, weil wir eben dieser ordnungspolitischen Logik folgen, dann ist dem eben auch nicht geholfen. Und was man sehr stark sieht, wenn man sich jetzt die Emerging Markets, also die Schwellenländer anschaut, ne, man braucht ja nur die BRICS-Mitglieder angucken, das sind alles Länder, wo der Staat eine enorm starke Rolle in der Wirtschaft spielt. Ja, in vielen Ländern sogar eine Controlling Role, also die Wirtschaft kontrolliert, ne, wo Staatskonzerne die Unternehmen sind, die die gesamte Wirtschaft dominieren. Es gibt keinen BRICS-Staat, wo das nicht so ist. So, und wenn natürlich dann die Chinesen nach Brasilien gehen oder nach Malaysia oder nach Indonesien oder auch in die Golfstaaten, ja, dann ist das natürlich erstmal, die sprechen die gleiche Sprache. Also der Xi Jinping spricht dann mit einem Präsident Prabowo hier oder mit dem Präsident Lula in Brasilien über Wirtschaftsdeals. Und wenn die was vereinbaren, dann gibt es quasi eine Hierarchie. Das heißt, der Präsident beauftragt quasi die Wirtschaft, Dinge umzusetzen. Und so funktioniert Europa einfach nicht. Und es ist sehr, sehr schwer, da mithalten zu können. Und deswegen glaube ich, dass Europa schon da sich ein Stück weit an die Konkurrenz anpassen muss. Wir werden nie in diese Position kommen, die Xi Jinping hat, dass er einfach durchregiert bis runter auf die unterste Unternehmensebene. Das wollen wir auch nicht. Aber wir müssen uns trotzdem überlegen, wie können wir möglicherweise unsere Außenwirtschaftspolitik, unsere Außenwirtschaftsförderung reformieren, dass wir zumindest ein Stück weit mithalten können.
Ja, wie könnte das denn aussehen? Also wo wären da die Grenzen?
Also aus meiner Sicht braucht es einfach eine stärkere Verzahnung von Wirtschaft und Politik. Nicht in dem Sinne, dass die Politik quasi die Order gibt, was die Wirtschaft zu tun hat, aber dass die Politik viel stärker Unternehmen unterstützt, wenn die da draußen konkurrieren um Aufträge, wenn die da draußen versuchen, in neue Märkte reinzukommen, zu investieren. Da braucht es einfach eine stärkere politische Flankierung auf verschiedenen Ebenen. Natürlich einmal mehr Wirtschaftsdiplomatie, also mehr hochrangige Reisen, auch mit Wirtschaftsdelegationen, die dann Türen öffnen können, die möglicherweise auch Knoten durchschlagen können, die dazu führen, dass Deals geclosed werden, die sonst vielleicht noch jahrelang vor sich hin dämmern würden. Und dann aber eben auch auf einer operativen Ebene, dass es wirklich einen viel stärker strukturierten Prozess der Außenwirtschaftsförderung, der Begleitung von Unternehmen gibt. Also ich war vor 3 Wochen in Vietnam und habe genau über diese Themen dort gesprochen mit Diplomaten, aber auch mit Vertretern der deutschen und europäischen Wirtschaftscommunity dort. Und was es halt nicht gibt, vor allem in Deutschland nicht, Dänemark zum Beispiel macht das anders, aber in Deutschland gibt es das nicht, wirklich von der Ausschreibung im Land, also zum Beispiel in Vietnam, bis zur Auftragsgewinnung und dann Durchführung ein Prozess der Wirtschaftsförderung. Das gibt es in anderen Ländern. Ne? Also dass quasi es eine Wirtschaftsförderagentur im Land gibt, sagen wir in Vietnam, die sagt, da ist ein interessanter Auftrag, das wäre was für die deutsche Industrie. So, dann melden die das quasi nach Deutschland. In Deutschland gibt es einen Prozess, der diese Aufträge dann bewirbt bei Unternehmen, die in Frage kommen, der dann unterstützt bei möglichen Fördermöglichkeiten, der vielleicht auch unterstützt bei dem Aufbau von einem Konsortium oder ähnlichem. Siemens braucht diese Unterstützung nicht, aber viele Mittelständler sicherlich, der dann auch Möglichkeiten aufzeigt, wo könnt ihr Finanzierung bekommen, wo könnt ihr Garantien bekommen und das dann wieder, wenn es dann Interesse gibt und eine mögliche Bewerbung, das dann wieder in das Land zurückspiegelt, wo dann auch wieder diese Förderagentur übernimmt und quasi auch diesen Prozess begleitet. Und wenn dann der Auftrag gewonnen ist, eben auch die Durchführung begleitet wird. Ja, und das Ganze vielleicht auch, wenn es notwendig ist, politisch flankiert, durch die Botschaft, durch möglicherweise dann auch die deutsche Regierung. So, und diesen Prozess, den gibt es so nicht. Bei uns gibt es natürlich Wirtschaftsförderung, aber das ist alles sehr reaktiv. Ja, also kommt das Unternehmen, bewirbt sich, bekommt es die Wirtschaftsförderung vielleicht, vielleicht auch nicht. Dann gibt es Bedingungen, manchmal auch mit Blick auf Umweltschutz und so weiter, die erfüllt werden müssen. Und wenn das Unternehmen dann vor Ort ist, ist es erstmal auf sich alleine gestellt. Und erst wenn es Probleme gibt, muss das Unternehmen sich an die Botschaft wenden. Und dann ist es aber eben auch im Ermessen der Botschaft, helfen sie oder nicht. Im besten Fall helfen sie, aber was kann dann eben so ein Wirtschaftsreferent erreichen, ja, oder ein Botschafter oder eine Botschafterin. Also es ist kein wirklich strukturierter Prozess und da sind andere Länder weiter.
Vor allen Dingen würde das ja bedeuten, dass wenn man sowas beginnt, dass man dann nicht unbedingt bei den Botschaften sparen sollte, was man ja aktuell getan hat. Da sind ja Mittel auch gekürzt worden, sondern da müsste man ja eher die Strukturen dafür aufbauen. Das spricht ja eher für Investments.
Ja, genau. Also die Frage ist natürlich, wenn man so eine Agentur aufbauen wollte, wo setzt man an? Natürlich wäre die Botschaft der erste Ansprechpartner, aber man könnte natürlich auch eine Agentur aufbauen, die ein Stück weit unabhängig von den Botschaften arbeitet. Natürlich bräuchte man auch eine engere Zusammenarbeit mit den AHKs. Man bräuchte auch eine engere Zusammenarbeit in Berlin mit den Wirtschaftsverbänden, also auch um zu verstehen, was braucht die Wirtschaft überhaupt. Auch da, glaube ich, liegt in Deutschland noch viel im Argen. Also diese strukturelle Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, das gibt es so in Deutschland nicht.
Ja, also gut, wir haben ja jetzt schon am Anfang ganz kurz gesagt, dass es da natürlich auch Gründe dafür gibt, ordnungspolitischer Natur, und die ja auch nicht immer schlecht sein müssen, nur dass man sie dann gegebenenfalls ich würde es so rumformulieren, man hat ja mit anderen Systemen zu tun. Also das funktioniert einfach anders als in Deutschland und dass man da etwas flexibler dann auf diese Bedürfnisse reagiert. Ja, also das wäre ja das grundsätzliche Denken und Anerkennen, was es dann dafür bräuchte.
Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir ein System haben wollen, wie es die Chinesen haben. Aber das Problem ist, dass die Chinesen mit diesem System da draußen in der Welt eben sehr erfolgreich sind. Und die Japaner haben sich das eben angeguckt und haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen dem was entgegensetzen. Und das haben die gemacht. Die haben sehr strategisch ihre Außenwirtschaftspolitik vom Kopf auf die Füße gestellt, sind auch sehr strategisch unterwegs mit einer sehr engen Verzahnung Politik und Wirtschaft. Das hat natürlich in Japan eine andere Tradition, klar, in Südkorea genauso. Aber trotzdem ist das die Realität, mit der wir als Deutsche und auch als Europäer einfach da draußen in der Welt jetzt zurechtkommen müssen. Und uns dann zurückzuziehen auf unsere ordnungspolitischen Prinzipien und zu sagen, nee, das machen wir nicht. Das können wir natürlich machen, uns darauf zurückzuziehen, aber dann fallen wir halt noch weiter zurück. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist jetzt nicht so, dass unser Anteil an den weltweiten Investitionen und am weltweiten Handel gerade durch die Decke geht. Im Gegenteil, stagniert oder fällt, je nachdem, wo man hinguckt. Und ich meine, wir sehen es ja auch in den Wirtschaftszahlen in Europa, ist jetzt auch nicht so, dass wir die Boomregion der Welt wären. So, und da kann man sich schon die Frage stellen, müssen wir nicht was verändern? Und die Frage stellen wir uns mit Blick auf den Standort Europa ja sehr deutlich, ne? Also das wird ja auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene, jetzt die neue Bundesregierung, alle sprechen sie über Wirtschaftsreformen, wie kann der Standort Europa, Standort Deutschland wettbewerbsfähiger werden. Aber was wir bisher kaum gemacht haben, ist uns zu fragen, ja, wie können wir denn da draußen wettbewerbsfähiger werden? Weil es geht ja auch darum, dass wir von den dynamischen Wirtschaftsregionen in der Welt profitieren. Und das tun wir ja nicht nur, indem wir den Sachen verkaufen, die wir in Europa produziert haben. Das ist auch ein Teil, natürlich Gewinn, eine Exportwirtschaft, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern. Sondern wir profitieren natürlich vor allem von diesem dynamischen Wachstum, wenn wir eben in den Ländern und Regionen selbst aktiv sind, wenn wir dort Standorte haben, wenn wir dort produzieren, wenn wir dort Teil der Lieferketten sind. So wie wir eben in den letzten 30 Jahren in China massiv produziert haben, weil wir eben aktiv vor Ort in den Lieferketten und im Markt.
Das eine ist Deutschland, ne? Aber das Ganze müsste man ja dann auch noch europäisch koordinieren. Also einmal wegen der Projektgröße an der einen oder anderen Stelle, aber auch, weil die EU ja eine gemeinsame Handelspolitik quasi fährt.
Genau, es sind verschiedene Ebenen. Also die Handelspolitik ist ja eine ausschließliche Zuständigkeit der Europäischen Kommission. Das heißt, da ist die EU-Ebene gefragt. Aber natürlich ist die Implementierung dann immer noch auch Sache der Mitgliedstaaten. Das heißt, da müsste man sich viel stärker im Kreise der Mitgliedstaaten mit der Kommission darauf einigen, dass man die Handelspolitik ein Stück weit anders aufstellt. Einfachere Handelsabkommen, EU-only, also wo auch nur Dinge geregelt werden, die in der ausschließlichen EU-Zuständigkeit liegen, weil dann nicht mehr jedes Land einzeln zustimmen und ratifizieren müsste. Und dadurch würden die Verträge natürlich auch deutlich entschlackter. So, und dann kommt natürlich die zweite Ebene, das ist die nationale Ebene. Und da geht es vor allem um das Thema Außenwirtschaftsförderung, weil das ja immer noch eine nationale Zuständigkeit ist. Auch da gibt es natürlich eine europäische Komponente, denn wie du sagst, die nationale Ebene ist dann vielleicht auch zu klein, vor allem wenn es um solche Themen wie Konsortien geht. Da gibt es auch dann Länder, die haben bestimmte Unternehmen nicht mehr. Ne? Also diese großen Bauunternehmen, die so ein Konsortium führen können, die gibt es ja in Deutschland gar nicht mehr. Aber die Frage ist, haben die Franzosen vielleicht sowas noch? Oder haben das vielleicht skandinavische Länder oder die Spanier? So? Und da dann natürlich eine stärkere Koordinierung hinzubekommen, das ist dann eine europäische Aufgabe. Eine Aufgabe zwischen den Mitgliedstaaten der Koordinierung. Das kann natürlich dann auch die Europäische Kommission übernehmen. Das Gleiche gilt, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, mit Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit. Ne? Auch da gibt es ja inzwischen so einen starken Push hin zu stärker die Entwicklungszusammenarbeit ausrichten an wirtschaftlichen Interessen. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil das eben die anderen auch so machen. China ganz, ganz stark, aber auch die Japaner, die Koreaner machen da sehr stark. Die Golfstaaten sind jetzt extrem aktiv mit Blick auf Investitionen, auch in Infrastruktur. Gab es ja jetzt auch diese Woche den ASEAN Gulf Cooperation Summit. Da geht es ja dann auch darum, nur nationale Investitionen oder wird man das nicht auch europäisch poolen? Gibt es da dann vielleicht auch eine Zusammenarbeit mit Blick auf Investitionen und Konsortien, die sich dann darauf bewerben, wenn zum Beispiel die KfW eine Ausschreibung macht für eine neue Stadtbahn in Surabaya hier in Indonesien? Wer bewirbt sich dann darauf? Kann man nicht europäische Konsortien schaffen, die sich darauf bewerben? Das erfordert ja dann auch Koordinierung. Also ich glaube schon, man muss beide Ebenen in den Blick nehmen. Man braucht da neue Ansätze, Ansätze, die auch sich orientieren an den Bedarfen. Das ist ein furchtbares Wort, ich hasse das, aber gibt halt kein anderes. So an den Bedarfen vor Ort und an den Bedarfen der Unternehmen, die beteiligt sind. Und das ist natürlich komplex, ja. Aber man kann die nationale Ebene da jetzt auch nicht rauslassen. Man kann nicht immer sagen, das ist alles europäische Zuständigkeit, weil das gilt halt nur für die Handelspolitik. Aber für die Außenwirtschaftspolitik, für die Außenwirtschaftsförderung gilt das eben nicht. Und da muss eben auch was passieren.
Also ich glaube, das ist so das Erste, was ich mal sehr konkret höre, wo man so richtig merkt, dass es eine Strukturreform in Deutschland braucht, an gar nicht so wenigen Stellen. Und die aber interessanterweise die Politik halt auch braucht. Ne? Und da sind ja dann die Umsetzungsprobleme eigentlich bisher immer am größten gewesen.
So eine gewisse Sensibilisierung oder eine Akzeptanz für die Notwendigkeit gibt es ja schon. Also wenn man sich den Koalitionsvertrag jetzt der neuen Bundesregierung anschaut, da steht ja drin, dass die Außenwirtschaftsförderung reformiert werden soll. Sie soll unbürokratischer werden, weniger kompliziert. Ich meine, das ist auch wirklich wichtig, weil Außenwirtschaftsförderung ist ja vor allem wichtig für den Mittelstand. Und der Mittelstand stöhnt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten darüber, dass das alles viel zu kompliziert ist, viel zu undurchsichtig und viel zu aufwendig auch, sich auf solche Förderungen und Kreditgarantien zu bewerben. Das soll reformiert werden. Es soll so eine Art One-Stop-Shop geben für Außenwirtschaftsförderung und auch für Investitionen der Entwicklungszusammenarbeit, wie auch immer das dann aussehen soll. Das ist auch alles wichtig, weil ich glaube, dass eines der größten Probleme der Außenwirtschaftsförderung ist, dass viele Unternehmen sich gar nicht damit beschäftigen, weil sie sagen, das ist zu kompliziert. Und was natürlich auch dazu führt, dass möglicherweise Länder, wo es ein bisschen kritischer ist, ein bisschen komplizierter, dass die dann gar nicht in den Fokus vieler Mittelständler rücken, weil sie sagen, nee, das wollen wir nicht. Und Außenwirtschaftsförderung, Kreditgarantien, das ist uns zu kompliziert. Wir gehen lieber in die Safe Havens. Aber was eben noch nicht so richtig auf dem Schirm ist halt das da draußen. Also wie sind wir aktiv auch im Ausland? Jetzt über dieses, wie machen wir den Bewerbungsprozess oder den Beantragungsprozess einfacher, sondern wie können wir wirklich einen strukturierten Außenwirtschaftsförderungsprozess aufsetzen, der eben auch da draußen aktiv ist und auch proaktiv, also Chancen erkennt und dann quasi versucht, die Wirtschaft einzubinden. Da glaube ich, da ist noch nicht viel Verständnis da. Und das ist immer noch sehr, sehr stark abhängig von dem Goodwill der Botschafterin oder des Botschafters vor Ort.
Was machen wir denn in dem Sinne dann mit den Handelsverträgen? Also es gibt ja diese großen Handelsabkommen, die man dann immer anstrebt mit diversen Regionen oder auch einzelnen Ländern, je nachdem. Und da könnte man ja jetzt sagen, naja, wenn man das eine dann so direkt untereinander klärt, dann braucht man diese Handelsabkommen nicht mehr, ne? Und ich glaube, gerade Asien ist ja ein schönes Beispiel dafür. Die haben mit ihren Handelsabkommen, glaube ich, die am geringsten vorhandenen Überlappungen in den Regulierungen, was dann auch eins dieser Handelshemmnisse innerhalb der Handelsvereinigung dann ist. Und das ist ja auch nochmal eine Schwierigkeit für sich, ne? Also wenn ich also einen Deal mit Asien mache, dann weiß ich im Grunde, habe ich jetzt noch nicht allzu viel gewonnen, sondern muss mich trotzdem nochmal mit den einzelnen Ländern einigen.
Ja, ich bin bei diesen Handelsabkommen so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, wie gesagt, die europäischen Volkswirtschaften sind exportorientiert. Von daher, Handelsabkommen sind immer vorteilhaft für die EU oder in der Regel vorteilhaft für die EU. Das ist natürlich immer eine Frage, wie man sie ausgestaltet. Und sie haben natürlich auch eine gewisse psychologische Wirkung. Das darf man auch nicht unterschätzen. Man sieht das auch sehr stark in Vietnam. Seit diese Handelsverhandlungen abgeschlossen wurden, erfolgreich, ist das Land ganz anders in den Fokus gerückt in Europa und eben auch bei der europäischen Wirtschaft. Auch wenn das Handelsabkommen tatsächlich noch gar nicht voll implementiert ist und wie ich das mitbekomme, eigentlich die europäischen und deutschen Unternehmen vor Ort das Abkommen gar nicht so sehr nutzen, weil sie eben nicht vor Ort produzieren, um dann zurück in die EU zu exportieren, sondern eigentlich dort produzieren, um dann den dortigen Markt, also den südostasiatischen Markt oder den chinesischen Markt zu beliefern. Aber trotzdem, zum einen schafft es ja häufig eine gewisse Rechtssicherheit, weil da ja auch viele Dinge drin sind, die Investitionen betreffen, die Importe von Vorprodukten betreffen aus Europa. Aber ich glaube, wir in Europa politisch zumindest und in der Debatte überschätzen Handelsabkommen auch ein Stück weit, weil, wie gesagt, viele Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, dann gar nicht so sehr diese Handelsabkommen nutzen. Ja, und für die zum Beispiel viel, viel wichtiger wäre, dass es Investitionsschutzabkommen gibt, dass sie also quasi eine stärkere Rechtssicherheit haben mit Blick auf ihre Investitionen in den Ländern, weil für ein Unternehmen, was in Vietnam investiert, sagen wir, eine Fertigung aufbaut, dann in der regionalen, ob der chinesisch dominierten Lieferkette ist, das profitiert ja wahrscheinlich mehr von den regionalen Handelsabkommen, RCEP und wie sie alle heißen, als von dem EU-Vietnam-Abkommen und würde vielmehr, glaube ich, profitieren von dem Investitionsschutzabkommen der EU mit Vietnam, das es ja noch nicht gibt. So, und der zweite Punkt ist, wenn wir uns angucken, was diese Länder wirklich von uns als Europa erhoffen und von der europäischen Wirtschaft, dann ist Handel ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Denn was produzieren diese Länder größtenteils? Ne, wenn wir uns jetzt mal die Entwicklungsländer und die Schwellenländer angucken, das sind ja vor allem Rohstoffe, das sind landwirtschaftliche Produkte, das sind Low-Value-Added Industrieprodukte wie Textilien, ne, Schuhe, Möbel. Natürlich wollen die den europäischen Markt. Natürlich wollen die hier nach Europa rein und ihre Produkte verkaufen. Aber was die eigentlich von uns wollen, sind Investitionen und Technologietransfer und Know-how-Transfer. Und das sind ja Dinge, die gar nicht so sehr über Handel laufen, sondern eben darüber, dass wir Europäer, das europäische Unternehmen, in den Ländern investieren, Produktionsstandorte aufbauen, möglicherweise Lieferketten aufbauen, Leute ausbilden, Joint Ventures eingehen. Im Grunde genommen wollen die, dass deutsche und europäische Unternehmen das in ihren Ländern machen, was sie eben in den 90er und 2000ern in China gemacht haben. So, weil die wollen ja die Value Chain aufsteigen. Die wollen ja nicht dauerhaft einfach nur Assembly machen und Adidas-Turnschuhe zusammen nähen, sondern die wollen halt irgendwann auch Industrie haben. Und dafür brauchen sie Technologie, dafür brauchen sie Investitionen. Das wäre natürlich so eine Frage, wie kann man das politisch auch attraktiver gestalten? Das sind halt nicht Handelsabkommen, sondern das sind Investitionsschutzabkommen. Das sind stärkere auch politische Verbindungen, Wirtschaftsdiplomatie, all diese Dinge. Aber natürlich, und ich meine, wir können natürlich immer sagen, die Europäer müssen, aber natürlich müssen auch die Länder selbst. Ja, also wir haben das ja ganz am Anfang kurz angesprochen, das ganze Thema Rechtsunsicherheit, Korruption, Bürokratie, das sind natürlich alles Themen, die hier die Investition einfach erschweren. Und da müssen natürlich auch die Länder sich bewegen. Und auch da könnte natürlich politisch auch ein Impuls aus Europa kommen.
Ist denn da dieses neue Selbstbewusstsein dann gegenüber Deutschland auch da, von dem man so allgemein liest, auch sehr viel mit so einer Art Selbstermächtigung nach dem kolonialen Zeitalter zu tun hat und solchen Dingen, oder ist das überhaupt gar kein Thema?
Also hier in Südostasien hat das, glaube ich, wenig mit dem Thema Kolonialvergangenheit zu tun. Die wird hier immer mal wieder rausgezogen, wenn man den Europäern irgendwie vors Schienbein treten will. Aber de facto spielt das hier überhaupt keine Rolle mehr. Also zumindest in Indonesien nicht. Aber ehrlich gesagt habe ich auch nicht den Eindruck, dass es in anderen Ländern eine große Rolle spielt, politisch. Aber es gibt natürlich ein enorm gewachsenes Selbstbewusstsein gegenüber dem Westen insgesamt. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass hier ja die Partner ein Stück weit Schlange stehen. Also es ist eben nicht nur die EU, die hier sich anbietet, und das halt auch nicht genug, meiner Meinung nach, sondern jetzt am Wochenende war der chinesische Ministerpräsident hier in Indonesien, gab es die Feierlichkeiten zu 75 Jahren diplomatische Beziehungen. Dann, wie gesagt, war Anfang der Woche dieser ASEAN-Golf-Summit, ne, wo es vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit ging. Dann sind einige der Staaten hier in der Region Mitglieder der BRICS geworden, wo es ja auch vor allem um wirtschaftliche Zusammenarbeit geht, vor allem für die Länder hier. Man hat sehr viele Partner, die zum Teil auch sehr finanzkräftig sind, ne, und die auch viel pragmatischer sind mit Blick auf die Zusammenarbeit. Und da kann man natürlich dann auch mal sowas raushauen wie der indonesische Präsident Prabowo während des Wahlkampfs, wo er gesagt hat, wir brauchen Europa nicht mehr. So, das stimmt natürlich so nicht ganz, aber was dahinter steckt und was auch stimmt, ist, Europa verliert relativ an Bedeutung in der Region.
Ja, also es ist eher so ein Verschieben der Machtverhältnisse, das man
genau,
da sieht.
Genau, genau. Und ja. Ich meine, natürlich wünschen die sich hier Investitionen aus Europa, ne, Technologietransfer aus Europa. Zum einen natürlich, weil die Europäer in vielen gerade Industriebereichen, das gilt vor allem für die Deutschen, natürlich immer noch Weltspitze sind, ne? Und zum anderen natürlich, weil man hier auch nicht unbedingt will, dass man sich jetzt komplett abhängig von China macht. Also man sieht ja schon gerne japanische Investitionen, koreanische Investitionen aus den Golfstaaten. Das wird hier ja auch aktiv versucht anzuziehen. Und man ist aktiv auf der Suche nach neuen Partnern, gerade weil man eben vermeiden will, zu abhängig von China zu werden, denn die Abhängigkeit zu China ist schon sehr, sehr stark in der Region. Aber trotzdem ist es halt nicht so, dass man auf Europa angewiesen ist. Und deswegen, Europa ist natürlich jetzt auch in einer gewissen, je nachdem aus welcher Sicht man spricht, Hohl- oder Bringschuld. Also Europa muss sich auch bemühen um diese Länder. Und es geht eben nicht nur um Südostasien, es geht genauso um Lateinamerika, es geht um die Golfregion. Und da muss man eben mehr bieten als Handelsverhandlungen, die sich über Jahrzehnte hinziehen.
Und genau da müssten wir dann aber mal anfangen. Ne? Das hatten wir ja schon quasi jetzt besprochen. Vielleicht mal so zum Abschluss. Wo könnte man denn mal also auf so einer ganz niedrigschwelligen Ebene anfangen? Einfach mal hinfahren, so wie der Macron, auch mal Hallo sagen?
Das ist tatsächlich einer der Hauptkritikpunkte, den man hier in der Region hört, von der politischen Ebene. Und zwar nicht nur in Indonesien, wirklich überall in allen Ländern, wo ich unterwegs bin, hört man das. Das ist der Mangel an Interesse von europäischer Seite, der Mangel an hochrangiger Wahrnehmung. Und wie gesagt, Macron war eigentlich zum allerersten Mal auf bilateralem Besuch in der Region. Der letzte deutsche Bundeskanzler oder die letzte deutsche Bundeskanzlerin in dem Fall war 2012 in Indonesien. Zum G20-Gipfel war Scholz hier, aber das war ja quasi kein bilateraler Besuch. Ne? Mhm. Da gab es auch keine bilateralen Gespräche mit dem Präsidenten, soweit ich das weiß. Also diese hochrangige Wahrnehmung, das ist wirklich, wirklich ein Problem. Und hier in diesen Ländern ist halt das Persönliche nochmal deutlich wichtiger, als das in Europa ist. Guo hat jetzt, seit er gewählt wurde, zweimal den chinesischen Präsidenten getroffen, einmal mit ihm telefoniert und den chinesischen Premierminister jetzt am Wochenende empfangen. Macron war meines Wissens der erste europäische Gast. In Europa war Guo noch gar nicht, zumindest nicht offiziell. Das ist was, wo man, glaube ich, niedrigschwellig mehr machen könnte. Viel öfter politisch hochrangige Besuche in der Region. Auch das könnte man auf europäischer Ebene natürlich besser abstimmen. Weil was man im Moment sieht, ist, alle reisen nach Indien. Also Indien ist jetzt irgendwie gerade en vogue. Alle schauen nach Indien, ist natürlich auch ein Riesenland, ja, mit viel Potenzial. Auch da gibt es natürlich viele Fragezeichen, da brauchen wir jetzt nicht einsteigen. Aber jetzt irgendwie, alle haben jetzt Indien auf dem Schirm und es reisen alle dahin. So. Vietnam ist noch so ein bisschen auf dem Schirm, da reisen jetzt auch viele hin. Aber der Rest der Region wird halt komplett ignoriert, ja, um es mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Mhm. Und da müsste man einfach ran. Und da natürlich dann auch mit einer Wirtschaftsdelegation und dann wie Macron. Also das, was Macron jetzt gemacht hat, ich bin wirklich, also man muss jetzt abwarten, was daraus wirklich wird, ja, was da am Ende wirklich rauskommt. Da sind natürlich auch viele MOUs unterschrieben worden, die jetzt noch keine rechtliche Verbindlichkeit haben. Aber im Grunde genommen, wie er es gemacht hat, so muss man es machen. Man reist dahin. Man nimmt Wirtschaftsvertreter mit, die auch einen gewissen Entscheidungsspielraum haben. So ein CEO von Eramet hat das halt. Die auch was unterzeichnen können und zeigt halt, okay, wir sind hier auch im Business zu machen. Nicht nur um zu reden, nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, wie wir das in der Vergangenheit oft gemacht haben. Den hat Macron ja ganz in der Tasche gelassen. So, und wir wollen mit euch Business machen. Und wir schauen auch, was interessiert euch. Ja? Also nicht, was interessiert uns. Wir wollen jetzt nicht nur mal Grovenwälder aufforsten und irgendwie die nachhaltige Landwirtschaft in Borneo fördern, sondern wir sagen, okay, euch interessiert Rohstoffverarbeitung, euch interessiert Ernährungssicherheit, Danone war ja auch dabei, euch interessiert das Thema Rüstungsindustrie, dann Vietnam mit Vietjet und den Airbus-Flugzeugen. So, also was interessiert euch, was können wir euch bieten? Und das muss eigentlich der Ansatz sein und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch viel Atmosphäre. Da kann man ansetzen.
Ich glaube aber auch, dass das tatsächlich indirekt so eine Art Umweltpolitik ist, weil wenn wir da unsere Maschinen, die ja schon sehr viel mitdenken in der Hinsicht, dann quasi in Länder bringen, dann gibt es halt auch immer ein Upgrade in Sachen Umweltschutz, ne? Dass dann vielleicht andere gar nicht so hoch gewichten und dafür dann die Maschinen ein bisschen billiger verticken. Mal nur so als Beispiel.
Absolut, das ist immer mein Argument, wenn es hier um den Rohstoffabbau und die Rohstoffverarbeitung geht. Das ist ja, ich glaube, zu über 90% in Indonesien in chinesischer Hand. Mhm. Und warum? Natürlich, weil wir als Europäer uns auch die Finger nicht schmutzig machen wollen. Weil es ist, ich meine, Rohstoffabbau und Verarbeitung, das ist kein sauberes Thema. Das kann man nicht 100% grün und clean machen. Und wenn sich dann europäische Unternehmen bewerben, dann wollen die natürlich auch politische Flankierungen, dann wollen die Wirtschaftsförderung und so weiter, ne, weil sie wissen, wie schwierig und wie schmutzig auch dieser Sektor ist. Und dann werden die natürlich mit irgendwelchen Auflagen konfrontiert von Seiten der Wirtschaftsförderung zum Beispiel oder von Seiten der Politik. So, und dann sagen die natürlich, nee, also wenn wir jetzt noch Auflagen erfüllen müssen, hier von europäischer Seite, dann ist uns das zu kompliziert und zu aufwendig und das machen wir nicht. So, und dann kriegen die Chinesen den Auftrag und die bauen natürlich hier nicht die sauberste Technologie und die kümmern sich nicht so sehr um den Umweltschutz und um den Schutz der entrechteten Bevölkerung von diesen Dörfern, die da umgesiedelt werden müssen und so weiter und so fort. Und dann ist ja nichts für uns gewonnen. Ja, und dann ist halt natürlich auch eine Frage, und das ist natürlich extrem kontrovers in Europa, müssen wir nicht auch im Ausland unsere Standards vielleicht ein Stück weit anpassen und sagen, auch wenn wir quasi unsere Standards anpassen, haben wir immer noch so viel höhere Standards als die Chinesen, ja, oder die Vereinigten Arabischen Emirate, dass unsere Werte quasi geschützt werden, dass die Länder auch wirtschaftlich und mit Blick auf Umwelt und soziale Rechte besser dastehen. Und wir profitieren auch wirtschaftlich davon, weil wir die zum Zug kommen. Also da bin ich ganz bei dir. Das gibt es in vielen Bereichen genau diese Frage. Und das ist auch eine Frage, die die Europäer sich stellen müssen.
Und die Antwort war ja bisher eher nein. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ob sich das nochmal verschiebt, weil das wäre ja schon durchaus eine Grundbedingung, so wie du es ja auch gerade geschildert hast, damit die Unternehmen überhaupt in diesem Wettbewerb, der ja dann trotzdem noch stattfindet, nur halt über die Kombination Staat-Unternehmen, dann auch eine Chance haben, Aufträge zu bekommen.
Ja, nur das Problem ist halt im Moment, zumindest aus meiner Sicht, sind die Europäer auch im Kopf einfach noch nicht so weit. Mhm. Wir reden immer noch über das Thema Lieferkettenregulierung, das ganze Thema Compliance. Also wo ist dann der Punkt erreicht, wo man sagt, so und so viel giftige Brühe darf jetzt irgendwie versickern? Oder wir sind bereit, so und so viel Dörfer umzusetzen, ja, auch wenn es Proteste gibt. Wie gehen wir um mit Skandalen? Also im Sinne von, müssen da noch gar nicht Skandale sein, sondern Dinge, die medial skandalisiert werden. Ja. Ist die Politik dann auch bereit, das auszuhalten, möglicherweise auch den Unternehmen den Rücken zu stärken? Das ist natürlich in China viel einfacher. Ne? Da gibt es keine Demokratie, da gibt es auch keine skandalisierten Entwicklungen in den Medien. So, und in Europa ist es halt extrem sensibel. Ja. Also wir erinnern uns an diese Fabrik. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber diese Fabrik, die damals, wo war das, in Bangladesch zusammengebrochen und abgebrannt ist. Ich weiß gar nicht, welches Textilunternehmen das war, für das in dieser Fabrik produziert wurde. Und damals war ja tatsächlich auch die Argumentation, ja, obwohl das ganz schlimme Arbeitsbedingungen waren, waren die Arbeitsbedingungen immer noch viel besser als in ganz vielen anderen Fabriken, die eben für chinesische Hersteller produzieren, ja, für chinesische Textilunternehmen. Das ist halt wirklich sehr, sehr schwierig in Europa, weil wenn dann mal was passiert und wenn man in solche schwierigen Sektoren wie Rohstoffabbau und Verarbeitung geht, dann passiert mit Sicherheit irgendwas. Vor allem, wenn man dann in Länder wie Kongo oder so geht. So, und wie geht man dann damit um?
Also das Problem ist dann, dass wir das quasi vom Ende her denken, ne? Also es müsste ja im Grunde so sein wie bei uns.
Also es ist bei uns immer das Denken in Risikovermeidung. Ja? Wie vermeide ich das Risiko? Und am liebsten will ich ein nullprozentiges Risiko haben. Und das nullprozentige Risiko ist, ich mache es einfach nicht.
Wobei auch darin ja wieder ein Risiko liegt, etwas nicht zu tun. Weil irgendwann kommen dann die chinesischen Standards nach Deutschland, weil wir kein Geschäft mehr haben.
Aber das ist natürlich ein Risiko, was erstens langfristig ist und zweitens sich auch nicht gezielt zuordnen lässt. Mhm. Wenn da irgendwie eine Fabrik zusammenbricht oder in so einer Mine irgendwie giftige Abwasser in den Fluss fließen. Das lässt sich ja ganz gezielt zuordnen auf das Unternehmen, am Ende vielleicht sogar noch auf die Politiker, die damals diesen Deal ermöglicht haben und so weiter. Und das natürlich, da will jeder die Finger von lassen, ist ja klar.
Also wir müssen einfach Wege finden, damit besser umzugehen, als wir es bisher getan haben. Vor allen Dingen unter dem Gusto, dass es dann dazu führt, dass es noch schlechter gemacht wird. Nur wir dann halt damit nichts mehr zu tun haben und damit im Grunde auch recht wenig gewonnen ist. Zumindest im Sinne der Sache. Ich glaube, das ist ein schön komplexes Themenfeld, an dem man recht gut rumkauen kann, wo es dann aber ungeachtet dessen doch zunehmend Entscheidungen bräuchte. Ne? Jedes Jahr, jeder Monat, der da jetzt so im aktuellen Zustand bleibt, der führt natürlich dazu, dass wir da Geschäft verlieren, was dann auch dauerhaft verloren ist, ne? Um das mal zugespitzt zu sagen. Also wenn China das eine oder andere macht, dann ist es schwierig, dass wir dann noch einen Auftrag kriegen.
Ich meine, es ist natürlich immer einfach jetzt von meiner Position heraus, Veränderungen einzufordern und Probleme benennen, ist immer viel einfacher als Probleme lösen. Und das sind ja zum Teil sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, komplexe Herausforderungen. Ich glaube, das Grundproblem ist vieles, worüber wir jetzt gesprochen haben und wo man politisch ansetzen müsste, erfordert halt ein grundlegendes Umdenken mit Blick darauf, wie wir Dinge machen, seit Jahren und Jahrzehnten. Und die offene Frage ist, gibt es dazu die Bereitschaft? Und wir sehen ja, wie gering die Bereitschaft selbst für relativ kleine Reformen, in Anführungszeichen, in Europa und in Deutschland sind. Also wird man wirklich in den nächsten Jahren ein grundsätzliches Umdenken in diesen Fragen sehen, ich bin mir da nicht so sicher. Ich meine, wir bekommen ja noch nicht mal das Mercosur-Abkommen derzeit ratifiziert. Ich meine, wir haben es jetzt geschafft, es zu unterzeichnen, offensichtlich. Aber ob wir das jemals ratifizieren, ne, das hängt ja, so wie ich das mitbekomme, an Frankreich und an Polen, die da mit Blick auf ihre eigene Landwirtschaft Bauchschmerzen haben. So, und wenn wir selbst sowas nicht hinbekommen, ein unterzeichnetes Abkommen zu ratifizieren, ne, wie sollen wir all das andere hinbekommen? Also da habe ich wirklich meine Zweifel, aber trotzdem werde ich nicht aufgeben zu meckern. Das scheint ja meine Aufgabe zu sein und die Probleme zu benennen und mögliche Ansätze für Lösungswege aufzuzeigen.
Dennis Ouazzana, ich danke dir für das Gespräch.
Vielen Dank dir.
Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de oder www.foreigntimes.de in diesem Falle, also alle beide, da könnt ihr jeweils einen Kommentar hinterlassen, so wie in unserem Reddit oder auf Mastodon findet ihr uns auch. Dann vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.